Probiert's aus. Jeder für sich, Schritt für Schritt. Im Alltag, bei jedem, der eine macht es rational. Wenn ihr es nicht ausprobiert, werdet ihr merken, ihr werdet älter mit den ganzen Bewegungen hin und her. Und irgendwann, ihr kriegt es übrigens nicht einmal mit, Gott ist da sehr, sehr gerecht. Es sind immer Bilder, der Schmerz und der Leid ist immer bei den anderen. Das meine ich, das Wörtliche. Jeder hat zwar seine Bewegungen und jeder hat sein psychisches Leid, aber selbst das ist zum Lernen da. Und wenn ich jetzt hier jetzt angenommen, ich nehme jetzt einen guten klassischen Mediziner, das ist mein Gummibärchenphänomen. Stellt euch einmal, wir machen jetzt mal Fantasie, stellt euch einmal Folgendes vor. Ihr mischt so eine Art Chileser Gummibärchen zusammen, indem ihr ganz normalen Himbeersirup nehmt, macht eine kleine Prise Salz rein, ein bisschen, eine kleine Spritze Essig und eine Gelatine und dann härtet es aus wie Gummibärchen, so ein Knöllchen. Das ist ja Zeug, wo man in jedem Supermarkt kriegt. Und wieso auch immer, ich mache jetzt einen ganz verrückten Gedanken, bloß als Beispiel, wieso auch immer, rein zufällig stellt ihr fest, ihr habt Migräne, ihr nehmt so ein kleines Gummibärchen und die Migräne ist weg. Jetzt meinen wir zuerst, das ist Zufall, ihr probiert es, es funktioniert, aber jetzt wird es ganz heiß. Jetzt stellt ihr einfach mal fest, einer hat Neurodermitis, der nimmt ein, so ein Gummibärchen, das Gummibärchen, das die Neurodermitis, über Nacht ist es weg. Dann bricht sich einer im Fuß ein Gummibärchen und über Nacht ist der Knochen zusammengehalten. Krebs, ein Gummibärchen, clean. AIDS, ein Gummibärchen, weg. Ihr testet es immer mehr an und es funktioniert, wieso auch immer. Jetzt wird es noch schlimmer, ihr nehmt jeden noch so ein Gummibärchen und ihr stellt fest, dass die Falten weggehen, dass ihr normal wird. Soll ich euch sagen, was der erste Gedanke ist, wenn ihr das auf einmal begreift? Juhu, ich habe ausgesorgt. Das ist so. Der erste Gedanke ist, juhu, ich habe ausgesorgt. Ich hab's. Das ist meine Lebensversicherung. Ich hab's. Das ist aber immer eine oberflächliche Attrappe von Glück, weil ihr auf einmal feststellen werdet, lasse ich mir patentieren oder sonst wie, ihr könnt euch das nicht patentieren lassen. Jeder Mensch kann im Supermarkt ein bisschen Salz, diese Himbeersirup kaufen und die Gelatine kaufen. Und in dem Moment, wo das eine mitkriegt, dass das funktioniert, durch die heutige Internetvernetzung, interglobale Vernetzung, sehr schöne Wörter, Globus, steckt global, ist euer Kopf, es vernetzt sich nur in eurem Kopf, wieder in den Geist, würde das praktisch über Nacht um die ganze Welt gehen, als ihr habt keine Chance, damit Geld zu machen. Naja, denkt man sich dann ein Trost, damit habe ich zumindest einen Segen für die Menschheit entdeckt. Die Wundermittel, wo alle Krankheiten halten, das ist ja, man will ja die Krankheiten ausrotten in eurer Welt. Wisst ihr, dass dieses kleine Gummibärchen eure Welt innerhalb von einem Dreivierteljahr mehr in ein Chaos stürzen würde, ich sage mal, wie alle Atombomben zusammen. In dem Moment, wo es auf dem Schnell keine Krankheiten mehr gibt, bricht innerhalb von 2 Monaten euer komplettes Gesundheitssystem weltweit zusammen. Keine Krankenhäuser, keine Ärzte mehr, die ganze Pharmaindustrie bricht zusammen. Es würde ein Chaos auslösen. Ein Chaos ohne Ende. Nichts Schrecklicheres, wie dass es keine Kranken mehr gibt. Das ist, was jetzt hier ist, dass auf einmal Mensch, Gott hat sich ja bei der Schöpfung was gedacht, dass die Menschen krank werden und sterben. Das würde ja überhaupt nicht funktionieren. Das ist die Schwierigkeit, dass das deswegen nicht funktioniert, weil jetzt komme ich übrigens mit dem nicht sterben, wo ich dann immer sage, stellt euch einmal vor, das Ding kommt dann nach Indien und nach Asien. Das ist ja die Weltbevölkerung, das geht dann noch viel, viel weiter. Die Erde ist ja eh angeblich gnadenlos überbevölkert. Das heißt, wenn man hier weiß, wie die Inder und wie die Chinesen angeblich rumkanigeln, das ist ja ganz, ganz übel. Rumkanigeln.
Rumkanigeln. Hat nichts mit rum zu tun.
Ich zeige dir mal was Schönes. Das ist jetzt nur ein Denkanstoß. Kennt ihr das die Geschichte von der Entstehung des Schachbretts? Ja. Das ist übrigens ganz, ganz interessant, dass jetzt jemand, der normale junge Mensch, der gebildet ist, wenn du jetzt auf die Straße gehst und die sehen so einen kleinen Ober sitzen, das ist eigentlich immer so eine Sache, dann sagen die, ja, der ist ja eh alt und so. Der schiebt dir die ganzen in die Tasche, was Intellekt ist und Wissen. Sorry, jetzt ohne das zu schlagen, der weiß, was ich meine. Der ist viele, viele. Wissen, Weisheit, das ist immer das Oberflächliche. Die Alten haben ja nichts begriffen. Nee, die Jünger, ihr seid auf die großen Scheiße. Was ich nicht meine, Weisheit, Reife ist was ganz, ganz anderes. Man kriegt dann auch die Ruhe, die Ausstrahlung. Man regt sich nur noch so auf, es ist ein Riesengeschenk und man kann abwarten. Wobei dann natürlich immer noch ein kleiner Tag schnell kommt, wenn man dann wirklich weiß, ganz, ganz tief drin weiß, jetzt über, endlich ändert sich was. Kannst abwarten. Jetzt passt da mal auf. Es ist also dieses Schachbrettprinzip, für die es nicht wissen. Es ist also, es gibt eine ganz berühmte Geschichte. Da hat ein König, hat von einem das Schachspiel geschenkt bekommen und er war absolut weg von dem Schachspiel. Ist richtig schachsüchtig geworden. Und er war sehr, sehr reich. Und dann sagt er, was willst du für dieses Spiel? Ich will dich belohnen. Und er war dann so weit, weil er viele, viele Länder rein, wir wollten ein ganzes Land schenken. Und dann sagt er hier, also hätte er innerlich, was willst du? Und dann sagt er, ach was, gib mir auf das erste, sind ja 64 Felder, gib mir ein Reiskorn aufs erste Feld, zwei Reiskorn aufs zweite, vier Reiskörner aufs dritte, dann 8, dann 16, dann 32, das heißt immer auf ein, aufs nächste Feld die doppelte Menge an Reiskörnern. Und dann denkt sich der König, was ist das für ein Spinner, ich will ihm ein komplettes Land schenken und er will bloß ein bisschen Reis. So doof war der nicht, da passiert lange nichts. Aber durch dieses Verdoppeln, super, 45 Felder, das ist noch nicht schlimm, aber auf einmal explodiert die Zahl. Und es ist also zur Zeit so, klammern wir uns nicht an Kleinigkeiten fest, es ist also so, dass zur Zeit dreieinhalb Jahresernten, weltweite Jahresernten an Reis nicht ausreichen würde, um diese Reiskornmenge herzubringen, wo da rauskommt. Es ist, es explodiert auf einmal, es geht, steigt hoch, das ist also eine Unmenge. Jetzt pass auf, wieso habe ich euch das erzählt? Die darwinistische Evolutionstheorie, die geht davon aus, dass hier ein Urknall war und dass dann irgendwann die Planeten sich getroffen haben. Übrigens, da gibt es einen Film, die Physik wird so viel interessant, wenn man mal die Zahlenwerte sieht. Aber ich mache jetzt ganz, ganz grob, dann ist hier eine Feuerkugel gewesen, die Erde, die ist dann abgekillt und dann ist dann praktisch Wasser, hat es diese großen Weltmeere gegeben und dann ist dann irgendwann das Plankton entstanden, Einzeller. Wobei man hier übrigens davon ausgeht, dass die erste Form von Leben chemische Reaktionen in dieser Ursuppe waren. Gibt es ganz, ganz berühmt in vielen Büchern, das ist die sogenannte Belusso-Zapotiski-Reaktion. Da macht man so kleine Nährboden, da tut man verschiedene Chemikalien rein und dann reagieren diese Chemikalien. Ich sagte mal, ihr müsst einfach mal in der Milch rein, zum Beispiel in heißem Wasser, dann merkt ihr, da gibt es so kleine Wirbelströmungen. Und das ist immer sehr eigenartig in diese Zahlen, dass immer Leben, die erste Form, die sieht aus wie zwei so Spiralen. Gibt es in vielen, vielen Büchern, Sheldrake und so, wenn man sich da reingelesen hat, gibt es sehr viele populärwissenschaftliche Sachen. Da geht man zur Zeit, lest in euren Büchern, wollt ihr mal, das ist das, was offizielles Wissen ist, dass diese chemischen Reaktionen die erste Form von Leben waren, wobei die Spirale als solches mathematisch, ein mathematisches Konstrukt ist. Das ist übrigens geistige Fortpflanzung, ich mache jetzt wieder ein Bild. Beginnt ja etwas Hören. Höre Israel, höre heißt es immer. Wobei das Hören sich nicht nur aufs Hören bezieht, sondern aufs Wahrnehmen. Und in euren Ohr sieht es also folgendermaßen aus, dass wenn die hier ins Ohr reingeht, dass hier im Innenohr kommt die Cochlea, das ist ja praktisch, das ist wie so eine Schnecke mit drei Umdrehungen bis dreieinhalb Umdrehungen im Innenohr. Und dieses Gehörorgan ist auch eine Schnecke, sieht oberflächlich betrachtet genauso aus wie diese Gleichungen. Dann habt ihr die Spiralen hier mit der Galaxien. Immer irgendwas wächst, immer spiralförmig. Das spiegelt sich jetzt, dass das ist die geistige Fortpflanzung, funktioniert übers Hören, wenn ihr jetzt wirklich zuhören könnt. Jetzt, wenn ihr etwas Fantasie habt, zeige ich euch was. Wir nehmen jetzt einmal, wir schauen uns die körperliche Fortpflanzung an. Das heißt, ich nehme diese zwei Ohrrutschelchen und lege mir die da unten zwischen die Beine, das sind die Schaumlippen und dann geht es rein und habt ihr die Eierstöcke. Das ist natürlich hier, man könnte jetzt sehr viel über die Cochlea erzählen, da gibt es also hier einen berühmten Forscher, die Domadis heißt der, ein Franzose, vielleicht auch manche schon gehört. Das ist eigentlich immer ein Name, wo ich anspreche, ist, wenn ihr das Lebenswerk studieren würdet, das ist immer eine riesen Sache. Das Wissen ist alles da, bloß keiner kann es verknüpfen. Der hat was ganz was Verrücktes festgestellt, dass also hier, wenn sich ein menschliches Ei entwickelt, das ist jetzt eure Weltbilder, was man hier lehrt, was man nachforschen kann, immer wieder, weil das in eurem Raster drin ist, dass das erste, was voll entwickelt ist, ist diese Cochlea. Nach 139 Tagen hat sich der Körper, der kleine Körper, noch nicht einmal entschlossen, ob er Männchen oder Weibchen wird. Das ist wirklich so, weil viele ja glauben, bei der Befruchtung steht es fest. Das ist nach einer Woche steht es überhaupt noch nicht fest. Nach 139 Tagen ist noch nicht einmal entschieden, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber nach 139 Tagen ist in der kleinen Wurz die Cochlea, hat exakt die Größe eines erwachsenen Menschen. Die ist ausgewachsen. Die Menschen wachsen, bis sie 16, 18 Jahre alt sind, verändern die sich laufend, aber die Cochlea ist nach 139 Tagen komplett voll entwickelt. Das heißt, ihr wächst eigentlich um euer Ohr, um euer Innenohr. Das ist die eigentliche Wurzel, das ist euer Innenohr. Also eure Welt ist so unendlich voller Wunder. Das ist natürlich alles Zufall. Ist immer irgendwie alles gigantischer Zufall. Aber jetzt mache ich den Sprung. Jetzt passt mal auf, jetzt zeige ich einmal die darwinistische Evolutionstheorie. Das ist dann Wasser gewesen, der da ganz tolle Forschungen gemacht hat, ist Tyler de Chardin. Dann entsteht Leben. Und aus diesem Leben wird Plankton, aus dem Plankton werden Pflanzen, kommen Fische. Wobei ich immer sage, die elementaren Sprünge. Das ist wie mit den Eiern mit der Henne, gibt es keine Erklärungen. Aber mittlerweile hat sich diese Evolutionstheorie als Fakt so extrem in die Köpfe der Materialisten festgefressen, dass das überhaupt keiner mehr in Frage stellt. Das ist bewiesen, das ist Fakt. Obwohl permanent bei den Überbrücken, wirklich, wenn man ins Detail, wenn man genau hinschaut, merkt man, dass das Schizophrenie ist, hoch 25, aber ich will euch einmal zeigen, worauf ich hinaus will. Jetzt hat man dann Fische, dann werden das Reptilien, da gibt es ja die schönen Filme, und dann kommt es, dass die Reptilien ins Land gehen, dann kommen auf einmal die Säugetiere. Das ist natürlich auch wieder so ein riesen Evolutionssprung. Das ist wie mit dem Ei und mit der Henne. Aber jetzt wird es interessant, mit den Säugetieren gibt es natürlich, man hat dann, wenn die in die Biologie reingeht, prinzipiell sieht die Entwicklung immer so aus, dass man sagt, irgendwann muss einmal das erste Dorfwesen sein und dann wächst diese Art. Und das Wachsen ist ja immer, die Population ist ja, geht ja immer fächermäßig auf. Durch dieses Prinzip der Vermehrung, wie beim Schachbrett. Und dann gibt es natürlich wieder eine Katastrophe und die reißt dann wieder ein Loch weg. Und da gibt es ganz toll mit der Gaußmathematik-Populationskurven. Schön, da gibt es riesen Forschungen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt von den Säugetieren, dass Affen sich entwickeln. Das ist ja dieses Klassische, wo man sagt, der Mensch stammt vom Affen ab. Das übrigens überhaupt nichts erklärt, weil ich mache ja praktisch in einer Kette, wenn ich zurückgehe, bloß eine Pause. Jetzt kann ich in den Franken, wovon stammt der Affe ab? Wovon stammt das ab? Wovon stammt das ab? Und irgendwann lande ich im Wasser. Wasser ist das Symbol für Zeit. Wenn es keine Zeit gibt, gibt es kein Leben. Weil Leben ist erst dann da, wenn ein verbales Ding einsetzt. Ich bin wach. Ich brauche Zeit. Wobei Zeit jetzt nichts mit Fließen zu tun hat, sondern das sind diese zwei Bilder, die permanent fließen, statisch. Fließend statisch, die eine Illusion erzeugen, einen ständigen Wechsel durch die Differenzen und Vergleichen, das in einem geistigen Hintergrund passiert. Aber jetzt ist es das Schöne, wir sind jetzt beim Affen und dann sagt man so die Geschichte, das ist ja auch hier, es gibt ja immer noch Affen, der Mensch stammt vom Affen ab, man sagt, ein Teil dieser Affen ist dann im Wald blieben und ein anderes in Deutschland in die Politik gemacht. Die haben sich doch getrennt, diese Evolutionsspur hat sich getrennt. Aber Spaß beiseite, jetzt ist natürlich, dass die Bevölkerung ja wächst. Ihr kennt diese Bevölkerungskurven zurzeit, die Bevölkerung wächst laufend. Und jetzt sind wir, da greift dann irgendwann die Evolution wieder rein. Das ist also dieses Weltbild. Das ist euer Jetztstand und es sieht jetzt so aus, dass zurzeit die Weltbevölkerung bei ca. angeblich 7 Milliarden Menschen liegt. Und jetzt, wie gesagt, wenn die Menschen weiter so rumkandidieren, vor allem in Indien und in China, kann man hier hochrechnen, dass bis zum Jahr 2000, je nachdem, was wir für Buche in die Hand nehmen, 2005, ihr die 10 Milliarden Grenze überschreitet. Dann könnt ihr in den Geschichtsbüchern nachlesen, auch je nachdem, welches Buch ihr aufschlagt, dass um das Jahr 1000 circa 1 Milliarde Menschen, Entschuldigung, um das Jahr 1900, 100 Jahre muss ich zurück, um das Jahr 1900 haben 1 Milliarde Menschen weltweit gelebt. Das ist natürlich wieder so eine Zahl, das ist eine reine, irgendwann hat es einmal mal gesagt, weil jetzt frage ich euch, um das Jahr 1900 hat es also noch kein, da war Großteile der Welt waren noch weiße Landkarten, und wenn ihr jetzt nur einmal hier vom Bodensee hochfahrt, wer hat es gezählt? Es hat kein Telefon, es hat nichts gegeben. Afrika, Australien, Amerika, wer hat es überhaupt gezählt? Es konnte doch keine Ländereien, keine Gemeinden, es war überhaupt nicht organisiert. Es ist geschätzt, es schreibt irgendeiner hin, aber sobald es in einem Buch drin steht, das ist es, was natürlich noch viel verrückter ist, eure Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometern, ihr müsst mal reinschauen in die Bücher, das war die manchen Bücher nach 10 Meter genau angegeben. Jetzt frage ich euch, wer ist mit einem Maßband über die Wellen, über den Atlantik rumfahren bei den Wellen und misst das auf 10 Meter genau. Es ist so ein Ding, umso größer, umso genauer die Zahl, umso mehr Seriosität hat die, wobei ich bin nur nachlesen werde, dass rein, wenn ich in die Landvermessung reingehe, dass das sehr entscheidend ist, in was für Maßstabsschritten ihr messt. Die fraktale Oberfläche. Ich kann euch zum Beispiel beweisen, dass ein Blatt Papier exakt denselben Umfang hat wie die Küstenlinie von England. Für jeden nachvollziehbar. Ein Blatt Papier, DIN A4, hat exakt denselben Umfang von der Küstenlinie von England. Das ist übrigens so eine Sache, das weiß man seit dem 18. Jahrhundert. Es hängt immer davon ab, mit welchem Maßstab ihr messt. Können wir eventuell später nochmal ansprechen. Ich mache das ganz kurz fertig. Jetzt passt auf. Eure Entwicklung ist, irgendwann ist einmal da, die erste Form von Leben entstanden und dann hat sich dieses entwickelt. Und das ist so, diese Arten. Und das ist jetzt die Bevölkerung. Es wächst praktisch nach oben. Gut? Das ist das, was man glaubt. Jetzt zeige ich euch, dass dieses System überhaupt nicht stimmen kann. Und zwar streng mathematisch. Und ich mache jetzt mal ganz einfach die einfachste Ausgangsbasis. Jetzt bitte genau zuhören. Die einfachste Ausgangsbasis, die im Denken möglich ist. Wir gehen jetzt einmal davon aus. Nur ein einziger Mensch. Ich nehme die Kerstin. Nur ein einziger Mensch. Wir sagen jetzt weiterhin, dass also immer die Elternpaare immer nur ein einziges Kind auf die Welt gebracht haben. Das ist die Kerstin. Jetzt passt auf, was passiert. Dass die Kerstin hier sitzt, logisches Denken, braucht die Vater und Mutter. Wir sagen jetzt auch, es ist immer nur ein Kind. Und dieses Gespiel, gehen wir jetzt einmal 30 Generationen zurück. Das könnt ihr jetzt ausrechnen, im Schnitt 3 Generationen sind plus minus so und so viele Jahre. Nach 30 Generationen, das ist jetzt sehr vorsichtig gerechnet, landet ihr ungefähr beim Jahr 1000. 3 Generationen pro Jahrhundert. Dass der Günther hier sitzt, ist ein Fakt. Waren Vater und Mutter notwendig? Ich sage, nach eurer Logik ist das ein Fakt. Immer nach eurer jetzigen Logik, nach eurem jetzigen Glauben. Dass die Sigrid hier sitzt, war auch Vater und Mutter notwendig. Deine Oma, dein Opa, mütterlicherseits, Oma, Opa, väterlicherseits, Oma, Opa. Jetzt, was hier passiert, ist genau das Schachbrett. Es ist das Schachbrett. Da gibt es übrigens nichts dran zu rütteln. Jetzt könnt ihr hier mit reinschieben, dass ich gesagt habe, ich habe dann versucht, es ist ganz leicht, den Taschenrechner einzutippen. Ich habe dann versucht, dass ich mir gesagt habe, ja, wie sieht es aus, wenn ich 40 Generationen zurückgehe und die haben halt so 7-mal Inzucht betrieben, ineinander, so ein mathematisches System, dann werdet ihr was ganz Erschreckendes feststellen, dass also um das Jahr 1000 müssen 1,4 Milliarden Menschen gelebt haben, nur dass die Kerstin da sitzen kann. Das gilt für jeden. Jetzt nehme ich irgendeinen aus Australien, irgendeinen aus Südamerika, dann nehme ich mir einen aus Sibirien, einen aus Alaska, immer nur einen Menschen. Und für jeden Menschen gilt das Gleiche, wenn ich in die Zeit zurückfahre, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ohne Wenn und Aber. Das heißt also, rein definitiv müssen dann für 5-6 Menschen 12 Milliarden, also weit mehr, wie es jetzt gibt, um das Jahrtausend schon existieren. Situationen, und es ist also, wenn man da reingeht, es ist keine Sekunde ein Zweifel, dass der überlebt. Das Schöne ist ja, dass der in ganz irre, verrückte Situationen kommt, wo jeder normale Mensch sagt, es ist unmöglich, dass man rauskommt. Das ist Fantasy, ich sage, ihr braucht Fantasie. Die Krise eures Daseins, eures Lebens ist die Krise eurer eigenen Fantasielosigkeit. Ihr könnt nur nachdenken. Und das ist also hier, dass wir dann, wenn ihr wie der James Bond lebt, bleibt da, du kannst gleich weiterzählen. Wenn du wie dieser James Bond lebst, dass du dein eigenes Leben als Schauspiel betrachtest, als einen Traum, der dazu da ist, dass du was lernst, und wenn du jetzt in einer absolut miesen Situation bist, du musst immer wissen, dass es aufs Ganze bezogen Sinn macht, du kannst höchstens sagen, ich bin gespannt, für was es gut ist, oder jetzt, um auch bei der Beispiel des James Bond Films zu bleiben, ich bin gespannt, was sich der Drehbuchautor einfallen dann hat, wie ich da wieder rauskomme. Und glaubt mir, ich habe unendlich viel Fantasie in eure Welt gelegt, das könnt ihr euch in den kühnsten Träumen nicht vorstellen. Es hat alles Sinn, alles hat wirklich Sinn. Und diese Geschichte habe ich in Günther erzählt und jetzt sage ich jetzt Günther, er hat ja hier einen riesen Vortrag halten müssen vor Heilpraktiker. Glaube ich, waren das, oder?
Ja. Wie viel? Wie viel waren das? Ja, über 200, also doppelte Anzahl. Ja. Gute Doppelte.
Und er ist halt ein totaler Planer und immer wenn was schief geht und dann sage ich, jetzt Günther, kannst du es erst, du bist frei. Ich sage, ihr seid total frei, ihr könnt es ausprobieren, was ich euch sage, ihr könnt es sein lassen. Jetzt kannst du wirklich einmal ausprobieren, ob ich ein Schwätzer bin. Ich sage zu dir, ich bin jede Sekunde da und ich kenne all deine Gedanken. wo dann viele auch, ich wusste immer, was ich getan habe, das war ja beim Rainer auch so mit Überprüfung. Jetzt kannst du überprüfen, ob ich ein Schwätzer bin, ob ich wirklich da bin, dann habe ich die Geschichte von der Jula erzählt. Nicht, dass du dann mich schreden hast, das ist dein Denken, aber du wendest auch was, Schatz, ich würde ja nie, das bin ich ja gar nicht, der Rede. Das heißt, du redest zwar, das ist immer so, jetzt rede ich ganz einen Satz dazu, der Pätsche. Das war bei mir, dass ich jetzt so vor vielen Jahren habe ich zum Beispiel Einstein-Formeln, das ganze Zeug, das habe ich einfach für mich aufgeschrieben. Und dann habe ich viele, viele Jahre später, habe ich erst von dieser Einstein-Formel in einem Buch gelesen. Ich wusste gar nicht, was Einstein ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, den Kindertraum, den habe ich ja schon Jahre vorher erkannt. Und das ist halt so eine Erfahrung gewesen für mich als Mensch damals, keine Spur vom Menschensohn. Das wollte ich dann erzählen. Und dann hat er natürlich zu mir gesagt, du spinnst mir ein bisschen hier, wie kannst du die Anlassen angehen, von wegen behaupten, Einstein, dieses super Genie, und du behauptest, du hast das von dir aus gedacht. Und dann wollte ich denn, ich wollte nicht als Lügner dastehen. Und dann habe ich Energie aufgewendet, ich wollte ihm sagen, dass das wirklich so war. Und dann ist mir so ein Licht aufgekommen, dass ich sage, wieso machst du das eigentlich? Du weißt doch, dass das so war. Wieso auch immer? Wieso habe ich den Zwang, den anderen zu beweisen, dass ich kein Lügner bin? Es ist doch völlig wurscht. Du hast begriffen, dass es so war, und es war dann das Erste, dass da irgendwas in mir ist, dass da eine Verbindung ist mit Geistern, weil so viel Zufälle kann es ja nicht geben. Darum habe ich früher mal gesagt, ich denke in mir mit meinem eigenen Geist. Das ist übrigens auch, wenn ich immer sage, als Udo Petscher, was ich euch alles erzählt habe von den Menschen, so, ich bin wirklich ein Problem und absolut vergessen. Ich will ja gar nichts mehr. Weil der Udo Petscher lebt nur absolut im Hier und Jetzt. Als Menschensohn, wenn ich jetzt mal den Mardi habe, ist es ja so, dass alle, die ihr glaubt, die verstorben sind, ich muss da, das ist ein Beispiel. Was hat ein normaler Mathematiker für eine Chance, wenn die größten Mathematiker eure Weltgeschichte in mir sind und in mir denken? Überhaupt nicht. Und das merken dann die, die mir zuhören, dass da ein riesen Power da ist. Aber es ist immer nur in dem Moment das da, was ich brauche. Und jetzt sage ich zum Günden, dir ist es ja nicht anders, weil wir alles eins sind. Ich, wir alle sind ich, das ist ein noch Bewusstsein. Das ist das göttliche Bewusstsein. Dieses kosmische Bewusstsein oder wie man es nennt. Viele, viele glauben, kosmisches Bewusstsein zu haben, das ist die reinste Selbstüberschätzung. Wenn ihr das wirklich habt, dann kriegt ihr das schon mit. Solange ihr noch glaubt, ihr habt es, seid ihr weit, weit daneben. Und ich sage zum Günther, jetzt hast du eine Chance zu überprüfen, ob ich da bin. Du machst ganz einfach Folgendes, du bereitest dich keine Sekunde vor. Ich muss jetzt zumindest Folien machen. Ich sage ihm, du musst überhaupt nichts machen. Ich sage, du kannst Folien machen oder du kannst es sein lassen. Du kannst es einfach einmal das benutzen, ob ich ein Schwätzer bin. Wenn ich natürlich ein Schwätzer bin, fällst du auf die Schnauze. Das ist dann hast du Pech gehabt. Wenn ich keiner bin, aber ich sage, das ist ja prüfen, du musst was wagen. Das ist das Entscheidende, du musst was wagen. So, ich gehe hin und jetzt, du wirst immer wieder den Gedanken kriegen von mir, den Zwang, was vorzubereiten, und dann ist immer die Art und Weise zu beten, wenn dann Leute Angst haben, weil ich sage, in dem Moment, wenn ihr euch beobachtet, ich sage, wenn ihr aufwacht, ihr müsst euch bis zum Abend den Film anschauen, bis ihr wieder einschlaft. Ihr könnt nichts daran verändern, aber was ihr könnt einen Zustand einnehmen, wenn ihr wach seid, wach werden wollt, dass ihr den Film, die Bilder anschaut, wie ein James Bond-Film. Und was ganz wichtig ist, ihr müsst euch selbst beobachten, wie ihr auf diese Bilder reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein militanter Nichtraucher bin, dann muss ich, wenn ich im Wald sitze, beobachten, dass ich mich aufrege. Zum Beispiel. Das ist eigentlich auch so eine Sache, was viele, viele überhaupt nicht begreifen. Ich war gerade beim Frühstück, ich flechte das jetzt noch ganz kurz mit ein. Dass hier jetzt das Problem ist, dass ihr Moralvorstellungen habt. Moral ist, heißt nur Gewohnheit, es ist wieder euer Programm, euer Denken. Ihr urteilt und ihr richtet, was richtig und was verkehrt ist. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendwas richtig oder verkehrt wäre. Und es war gerade mit der Sigrid heute beim Frühstückstisch, wo ich also gesagt habe, diesen Zustand der Neutralität. Der Unterschied zwischen einem Raucher und einem militanten Nichtraucher, ich tue jetzt extra das militante Nichtraucher mit reinsetzen, es gibt keinen Unterschied außer dem, dass die Polarität umgedreht ist. Es sieht also definitiv aus, wenn einer raucht, ich habe es gestern gesagt, aber ich habe die wirkliche Pointe nicht verstanden. Wenn einer raucht, ist er nicht frei. Wenn wir hier jetzt 5 Stunden sitzen, sind dann einige, die sagen, man macht der Pause, ich brauche eine Zigarette. Das heißt, die merken, die finden sich unwohl, das kann man beobachten und ich muss jetzt raus. Wenn einer nicht raucht, also ein militanter Nichtraucher ist, der ist genauso wenig frei. Wenn der nämlich in einem Raum sitzt, wo Rauch ist, muss er an die frische Luft raus. Es ist nur ein gespiegeltes Phänomen. Das heißt, der eine fühlt sich unwohl, wenn er keinen Rauch hat, und der andere fühlt sich unwohl, wenn er Rauch hat. Wir spiegeln, es ist nur ein Umdrehen der Polarität, ich betone das nochmal. Freiheit, frei ist keiner von beiden. Was jetzt aber dazu kommt, und jetzt sage ich das aus göttlicher Sicht, der wesentlich, vom Bewusstsein her, der wesentlich höher stehende Mensch, krass höher stehende Mensch ist der Raucher. Ihr werdet euch wundern, die Welt, die Schöpfung, das, was Gott gemacht hat, ist ganz anders, wie ihr euch in eurer kleingeistigen Moral vorstellen könnt. Der Raucher ist nämlich ohne Frage wesentlich bewusster wie der Nichtraucher, weil der Raucher ist sich vollkommen bewusst, dass er süchtig ist. Dass der Raucher tolerant ist, habe ich gestern scherzhafterweise angebracht. Der weiß das, dass er süchtig ist. Er gibt sich praktisch sein Schicksal hin in einem gewissen Maß. Du musst, wenn er bis auf seinen Film drauf hat, schau dir den Film an, versuch nichts zu verändern. Fahre, hier bin ich nehme von morgens bis abends meinen Film an und lasse es. Wenn ich zum Beispiel etwas fülliger bin als Frau, dann bin ich etwas fülliger und akzeptiere es und versuche mir laufend hier Schönheit, Schlankwein, um mich hier wieder dieser Mode anzupassen. Der Nichtraucher, der Militante, der ist sich erstens vollkommen unbewusst, dass der genauso unfrei ist. Das ist die Unbewusstheit. Ihr könnt immer nur den Splitter in den Augen der anderen sehen, aber nie den Balken in den eigenen Augen. Der ist also, verfügt über absolut kein Bewusstsein, weil ihm noch nie aufgefallen ist, dass er genauso sich unwohl fühlt, nur in einer gespiegelten Situation, aber was da noch viel übler ist. Er glaubt mit einer gnadenlosen Arroganz, dass er ein besserer Mensch ist und dass er frei ist. Diesbezüglich hat er überhaupt kein Bewusstsein. Bewusstsein, sich, Selbstbewusstsein heißt, dass ich vollkommen mir bewusst bin, was ich bin. Der Raucher weiß, dass er seine Zigarette braucht und der Nichtraucher, der ist aber nicht bewusst, dass er im Prinzip nur das Gespiegelte braucht. Jetzt ist natürlich, das ist ja völlig logisch, dass das besser ist. Frische Luft ist doch was Gutes, was Gesundes. Ich habe euch so oft gestern gesagt, alles, was für euch völlig logisch ist, ist zwar völlig logisch, muss es ja sein. Es ist ja euer Programm. Das ist aber in keinster Weise geistreich. Geistreich heißt, denken zu können. Logisch zu sein, heißt nur zu funktionieren. Und zwar gnadenlos zu funktionieren nach seinen eigenen Dogmen. Und das ist immer mit dem Schwammbeispiel, das geht bis in euer psychosomatisches Ganzes rein. Eure Logik ist so, ihr seid so unheimlich doll normal und ihr habt es noch nie für wert befunden, eure Vorstellung von Normalität zu überprüfen. Was ist das für eine Normalität, eine Norm? Was ist das für eine Norm, die in euch Trauer auslöst, die in euch Angst auslöst, Leid, Hass, Neid? Es ist eine beschissene Norm. Ihr solltet euch eine andere Norm suchen. Und die kriegt ihr von mir nicht. Die müsst ihr euch selber suchen. Mir geht es darum, dass ihr das einmal nur erkennt, dass eure jetzige Norm alles andere ist wie gut. Im klassischen Sinn dieses Wortes. Zurück zum Günther. Das hat jetzt so schön reinpasst. Zurück zum Günther.
Ich hab Geduld, habe ich gelernt.
Das ist jetzt übrigens nicht urdein, was ich mache. Ich muss nochmal erinnern, euch, ganz am Anfang habe ich gesagt, das weiße Blatt Papier, alle meine Aussagen sind wertfrei. Das heißt, für mich jetzt geht jetzt nicht, dass der gut oder schlecht, sondern wir haben vom Bewusstsein gesprochen. Wenn ich jetzt sage, dass dieser militante Nichtraucher absolut unten steht, ist er nicht der schlechtere Mensch. Erinnert euch, ein vierjähriges Kind, oder ich sage dann noch weiter, ein Baby, ein kleiner Hosenscheißer ist in keinster Weise ein minderwertigerer Mensch wie ein 40-Jähriger. Er ist nur noch nicht so reif. Und wisst ihr, wieso, dass er noch nicht reif ist? Weil er den absoluten Scheinglauben und den Ego in sich hat, dass er meint, er hat was begriffen. Solange ihr glaubt, ihr habt was begriffen, glaubt mir, habt ihr überhaupt nichts begriffen. Erst wenn ihr begriffen habt, dass ihr nichts wisst, habt ihr absolutes Selbstbewusstsein und dann seid ihr eigentlich in dem Moment schon erleuchtet. Erleuchtung hat nämlich nichts mit Intellekt, mit Wissen zu tun, sondern das heißt aber mit Selbstbewusstsein, Sichtbewusstsein, ich weiß, dass ich nichts weiß und alles, was ich bis jetzt geglaubt und empfunden habe, habe ich hirnlos nachgeplappert, nachempfunden, wie ein Zombie. Wie war das? Fress Scheiße, Millionen von Fliegen können sich nicht an. Alles, was die Masse macht, ist schön, ob das Börsen ist, ob das Mode ist, immer das nur immer schön anpassen. Und ich sage jetzt zu euch, wer von euch will keine Fliege mehr sein? Fliegen, die sich auf einen Kuhfladen stürzen, sind Insekten. Insekten. Und was sind Sekten? Das sind eure Religionen. Wie heißt es im Koran? Tötet eure Religionen, wirklich im Koran, tötet eure Religionen, weil sie euch unfrei machen. Sie zwingen euch zu glauben. Es ist vollkommen gleichgültig, ob ihr an die Religion der Physikbücher oder an die Religion der völlig verzerrten Bilder und Koranauslegungen glaubt. Es ist immer Glauben, immer nur nachplappern. Ihr solltet irgendwann einmal anfangen, zu suchen, was ihr wirklich seid. Und jeder von euch ist ein ganz, ganz wertvoller Mensch, ist was ganz, ganz Besonderes und er ist ein Individuum, was Individuelles und ihr müsst euch selbst suchen. Und wenn ihr das zu 100% seid, dann habt ihr euch gefunden und dann werdet ihr auch eure eigene Gottheit erkennen. Und dann sagt man auch, ich bin jetzt schon ein Gott, aber ich bin noch ein Babygott, ich habe überhaupt noch keine Ahnung. Und wenn dieses Bewusstsein in der Menschen drin ist, lasse ich den wachsen. Solange ihr aber schon glaubt, alles zu wissen, wenn er doch weiß, dass ich lasse den so lange in der Luft hängen, mit Leid, mit allem drum und dran, bis er das begriffen hat, dass das nicht gut ist. Und das ist halt so ein Zustand, um nochmal ganz kurz Raucher, Nichtraucher zu machen. Der richtige Weg ist zum Beispiel das, was die Sigrid gemacht hat. Das war das Gespräch, nochmal einige andere. Sie raucht nicht, wobei es gleichgültig ist. Sie sagt, alles ist erlaubt, aber nichts ist muss. Sie raucht nicht, aber sie hat jetzt einen Zustand, dass sie beides, diese beiden Süchte nicht kennt. Sie muss jetzt weder rausgehen, weil sie eine Zigarette braucht, noch hat sie irgendein Problem mit einem anderen Geschraub. Das heißt, sie leidet nicht im Rauch und sie leidet nicht ohne Rauch. Das ist Freiheit. Jetzt ist natürlich, es kann auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich rauche, ab und zu eine Zigarette mit, aber das ist dann wurscht, das ist nur gespiegelt. Das heißt, ich leide nicht im Rauch und ich leide nicht ohne Rauch. Ich kann jetzt halt auch eine Zigarette mit rauchen. Diesbezüglich bin ich noch freier, wie ich sitze, weil ich keine rauchen kann. Das ist schon wieder eine Grenze. Aber es ist weg zumindest. Das heißt, jetzt diese Polarität, militanter Nichtraucher und züchtiger Gewohnheitsraucher, ist Dreieck und Kreis. Die ist rein in der Symbolik, Dreieck und Kreis. Was diese spezielle Situation anbelangt, haben die Leute, die so sind, haben in dieser Situation integriert in sich. Das heißt, in ihrem Alltag zerbrechen sie sich gar nicht den Kopf drüber. Das heißt, die haben keine Sekunde an Gedanken, ich brauche jetzt eine Zigarette, aber die haben auch keine Sekunde an Gedanken, ich muss jetzt raus an die frische Luft. Die sind einfach in einer Mitte, die sind in Bezug auf dieses Problem, Probleme, das vorgelegt ist, sind die vollkommen in Ruhe. Jetzt kann man natürlich, wenn man das anspricht, kann die jetzt, und das ist das Schöne, sie kann jetzt sich runterscheiden, der Kegel, weil sie gar nicht den Kopf zerbricht, kann sie sich Gedanken drüber machen und dann kann sie vollkommen nachvollziehen, wieso der Raucher rausgeht und sie kann sich auch vollkommen nachvollziehen, wieso ein Nichtraucher das schlecht empfindet. Das ist wie wenn ich sage, wenn du den Kegel kennst, kannst du dich kleiner machen und Kreis und Dreieck anschauen. Aber wenn der Kegel, wenn du den Kegel siehst, gibt es kein Kreis und Dreieck und diesbezüglich gibt es kein Problem und kein Gut und kein Böse. Das ist eine diese Metapher, dieses Beispiel beinhaltet eine unheimliche Tiefe. Und da gibt es natürlich wieder Unterstufen, man kann das riesengroß aufwickeln. Und das ist das, was ihr erkennen müsst, dass jede Erscheinung, wo ihr vor euch habt, eigentlich was Neutrales ist. Und so wie bei Ihnen gestern, ich sage, ich bin für dich Mauswand. Und das ist jetzt die Neutralität, ich lasse dir Meinung suchen. Das heißt, ich wehre mich nicht, das ist mir egal, was du mir aus mir denkst. Ich lege auch keinen Wert mehr drauf. Ich bin aber in deinem Geist, bin ich das, was du machst. Und das ist jetzt Demut, dass ich das einfach zerbiege. Ich versuche dir weder da in die Richtung zu steuern oder in die Richtung zu steuern, sondern ich versuche dir das Prinzip klar zu machen, dass die Dinge, immer jedes Ding, das du betrachtest, verurteilst du. Ihr könnt nichts neutral anziehen. Das wäre jetzt der Kegel, dieses Problem existiert bei ihr nicht. Da hat sie in diesem Fall hat sie eine vollkommen neutrale Sicht. Aber sobald ihr sagt, das ist richtig, gut, angenehm, schön, schlecht, böse, unangenehm, hängt ihr immer an einer Scheidung, dann habt ihr nicht diesen Weg der Mitte, den ich als Buddha gelehrt habe.